Herzlich willkommen zu der heutigen Folge Trauma und Würde Teil 2. Mein Name ist Lilian, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Und wie der Titel schon sagt, Teil 2 heißt so viel wie, wenn du Teil 1, also die Folge von der letzten Woche, nicht gehört hast und sogar die Folge davor, nämlich Dankbarkeit und Würde, dann würde es durchaus Sinn machen, diese beiden Folgen zuerst zu hören, bevor du in die heutige hineinlauscht. Einfach nur als kleiner Tipp. Dann ist es einfach vom Bild her etwas vollständiger für dich. Ansonsten starten wir einfach direkt und schließen so ein bisschen an das Thema der letzten Folge an, weil in der letzten Folge hatte ich ja gesagt, dass unter dem Aspekt von Entwicklungs- und Bindungstrauma es eventuell gar nicht möglich ist für uns Menschen, sich selbst zu würdigen oder sich selbst auch bewusst zu würdigen, weil wir in diesem Kontext vielleicht nie oder nur in Bruchstücken gelernt haben, was Würde eigentlich ist und wie das geht mit der Selbstwürde und überhaupt mit dem ganzen Thema Würde. So, vielleicht haben wir das nie richtig gelernt und vielleicht haben wir es auch nur in Bruchstücken gelernt. Und es reicht oft gar nicht aus, um einen guten eigenen Bezug dazu zu kriegen, weil, wenn wir ganz ehrlich sind, wir können ja viel über Würde diskutieren und trotz alledem ist Würde sowas, das würde ich fast so ein bisschen gleichstellen wie auch Liebe, ja, also Würde, es gibt sowas, wo wir glauben, dass wir alle so darin übereinstimmen, was das ist und gleichzeitig bis auf den letzten Nenner können wir es gar nicht runterbrechen, weil Würde genauso auch wie Liebe etwas ist, was so nicht greifbar ist und schwer erklärbar ist und wir uns alle ja irgendwo so ein eigenes Gefühl davon machen und ein eigenes Bild davon machen und eigene Erfahrungen dazu haben, dass es natürlich jetzt so gar nicht zu pauschalisieren ist erstmal. Und gleichzeitig gibt es aber so diesen gemeinsamen Nenner, sonst würde es ja auch nicht im Grundgesetz verankert sein, die Würde des Menschen ist unantastbar. So, also, dieser Punkt ist, glaube ich, wesentlich, dass es bestimmte Situationen in unserer frühesten Kindheit geben kann und für viele auch meistens unbewusst gegeben hat, dass wir zu diesem Thema Würde so gewisse, sagen wir mal, Lücken haben, okay? So. Und jetzt hören sich ja so die Begriffe von Entwicklungs- oder auch Bindungstrauma, die hören sich erstmal relativ abstrakt an. Und man könnte meinen, naja, das kommt ja jetzt nicht so oft vor, die meisten von uns, die werden schon irgendwie so einen Zugang zu ihrer Würde haben oder ihre Würde auch kennen und verteidigen, wenn nötig, so. Das könnte man jetzt so sagen. Aber falls du so denkst, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, dann werde ich dir an dieser Stelle erstmal einfach widersprechen, da von Entwicklungstrauma sehr viel mehr unter uns betroffen sind, sehr, sehr viel mehr unter uns Menschen betroffen sind, als wir das erstmal annehmen und glauben. Also schon allein, weil wir uns einfach erstmal an vieles nicht erinnern können. Oder es auch erstmal so ein bisschen wie unwissentlich nie damit so direkt einen Zusammenhang gegeben hat. Also dass wir so, ja, dass wir nicht direkt auf irgendwas zurückgreifen können und sagen können, da ist dies und jenes passiert und deshalb habe ich gar nicht so richtig einen Zugang zu meiner Würde oder ich lasse mich einfach oft niedermachen oder so und das ist irgendwie logisch oder so. Das haben wir ja jetzt nicht so unbedingt. Und da sind einfach Dinge so unbewusst gelaufen und haben in unserem inneren System Spuren von Verletzung hinterlassen, die uns gar nicht so unter dem Begriff Trauma bewusst sind. Und um einen ganz kleinen Schlenker dahin zu machen, weil da könnte ich jetzt ganz lange drüber sprechen, es reicht ja für ein kleines Kind schon aus, wenn es einfach bestimmte Dinge, also wenn es immer wieder jemanden vor sich hat, der sich abwendet, also der eher Ablehnung erfährt, ja, der nicht die Zuwendung bekommt, nicht das Dasein, nicht die Präsenz bekommt, vielleicht immer irgendwie in entgeisterte oder abwesende Gesichter guckt. Das reicht für ein kleines Kind schon aus, wenn es das mehrere Male immer wieder erlebt, dass das auch ganz im Ernst einfach Traumaspuren in einem Wesen hinterlassen kann, von Unwürde, von Unwertigkeit und so weiter. Und das ist uns ja gar nicht so bewusst. Ja, also wir wissen ja nicht, was gewesen ist, als wir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Monate waren. Die allerwenigsten von uns haben da irgendwelche Erinnerungen dran. Und diese Dinge hinterlassen halt Spuren. Und das dürfen wir uns an der Stelle einfach immer wieder auch bewusst machen, auch wenn das ganz schwierig ist für unseren Verstand, das wirklich zu greifen oder das auch wahrhaben zu können. Es gibt mittlerweile zum Glück genug Forschung und Literatur und so weiter darüber und es wird zum Glück immer bekannter. Und trotzdem ist es einfach noch so ein Thema, was gerne auch immer wieder übersehen wird. Weil alleine durch sowas, also alleine dadurch, dass zum Beispiel, ich sage das nochmal, bestimmte Grundbedürfnisse eines kleinen Kindes immer wieder nicht erfüllt worden oder missachtet worden, können in unserem späteren Leben einfach gewisse Stolpersteine auftauchen oder auch echte innere Saboteure, ja, wo wir immer wieder sagen, ich kann das gar nicht zuordnen. Wo kommt dieser Stolperstein her? Was sabotiert mich da die ganze Zeit? Und wir suchen und suchen und dann versuchen wir irgendwie was zu uns erklären. Ah ja, keine Ahnung, mein letzter Partner hat und kommen aber gar nicht, ich sag mal, von dem, worum es geht, so weit zurück, wo es eigentlich vielleicht herkommt oder die ersten Spuren davon sich entwickelt haben in uns. Aber nicht nur das, also Würde beziehungsweise sich seiner Würde bewusst sein, spielt auch sehr stark in den zwischenmenschlichen Bereich hinein. Das heißt, jemand, der sich seiner eigenen Würde bewusst ist, der ist sich im selben Zuge auch, und das finde ich ganz, ganz wesentlich, der ist sich im selben Zuge auch der Würde eines anderen Menschen oder Lebewesens bewusst. Und ich schließe da bewusst alle Lebewesen mit ein. Anders gesagt, wenn wir mit unserer Würde verbunden sind, beziehungsweise uns unserer Würde bewusst sind, werden wir niemals, niemals nie einen anderen Menschen oder ein Lebewesen zu unseren Zwecken nutzen. Also das ist für mich eine Aussage, wo es einfach kein Wenn und Aber gibt. Und wir können das breit fächern, ja, also ob das in der Politik ist, ob das am Arbeitsplatz ist, ob das in der Familie ist, ob das der Mann ist, der zum Beispiel die Frau als Sexobjekt nutzt oder die Frau, die den Mann als, wie nennt man das, Familienernährer betrachtet. Oder auch ganz krass, ja, ob das ein Sadist ist, der andere Wesen quält, weil es ihm einfach Lust bereitet. Oder ob es der Coole in der Klasse ist, der den weniger Coolen vielleicht mobbt, ob es die Werbeindustrie ist, die anhand von psychologischen Spielchen und Tricks die Massen von uns Menschen zu, ich sag mal, konsumierenden Objekten macht, ja, und hier sind wir so an so einem ganz spannenden Punkt, denn da, wo das Bewusstsein für Würde verloren ging, werden immer andere, schließen wir mal alle Lebewesen mit ein, werden andere Wesen, Lebewesen zu Objekten gemacht. Nochmal, da wo das Bewusstsein für Würde verloren ging, werden andere zu Objekten gemacht. So, in dem Moment, wo wir ein Lebewesen nicht mehr als ein Wesen mit Würde sehen können, sondern als Objekt betrachten, ist sowas wie, die Verbundenheit ist sowieso weg, aber die Betrachtungsweise ist eine andere. Die Betrachtungsweise eines Gegenübers, was wir als Objekt betrachten, ist so wie, der oder das hat keinen Wert, hat keine Gefühle, hat kein Bewusstsein, also das ist einfach wie ein Gegenstand, so. Und das, also du merkst es vielleicht an der Art, auch wie ich spreche, das finde ich kritisch, also das finde ich sehr krass. Und also nochmal, bleiben wir vielleicht so ganz plakativ, zum Beispiel bei einem Sadisten, ja, der andere gerne quält. Und für ihn ist das Opfer nur noch ein Objekt, Also er ist weder mit sich selber noch mit dem Gegenüber in irgendeiner Form verbunden. Wäre er das, ja, könnte er niemanden quälen. Das geht einfach nicht. Weil das, was wir in dem Moment jemand anderen antun und wir sind mit uns selbst verbunden, wir müssten es im selben Moment schon lassen, weil wir es als erstes auch bei uns selber spüren, was wir da gerade tun. Und jetzt können wir das Ganze aber auch natürlich umdrehen und das finde ich super wichtig, okay? Wir können das Ganze umdrehen und fragen, ja, warum lässt sich denn jemand mobben oder warum lässt sich jemand quälen? Und ich spreche jetzt nicht von der Szene, wo sich Menschen bewusst quälen lassen, weil ihnen das Lust bereitet und so weiter und so fort, sondern ich bleibe jetzt einfach mal so ganz banal wirklich bei den Standarddingen aus unserem Alltag, wo viele sehr geschädigt auch rausgehen, Thema Mobbing zum Beispiel, ja. Immer wieder fiese kleine Sprüche, immer wieder jemanden irgendwo hinzerren und ihn irgendwie blamen, ihn irgendwie beschämen, ihn irgendwie runtermachen, ihm irgendwas wegnehmen oder kaputt machen oder vor anderen schlecht reden oder beschämen. Die Latte ist endlos. Wahrscheinlich kennst du sie noch besser als ich, wobei ich sie auch kennengelernt habe auf meine Art. Aber die Frage ist, warum lässt sich jemand mobben oder quälen? Und ganz, ganz oft wird ja sogar einem Opfer der Vorwurf gemacht, warum es nicht gegangen ist. Ja, das kennen wir alle, das kennen wir nicht nur aus Filmen. Also gerade die Menschen, die Gewalt erlebt haben oder Missbrauch erlebt haben, da gibt's ja ganz schnell und sofort und überall immer wieder die Frage, warum hast du dich nicht gewehrt, warum bist du nicht gegangen und so weiter. Und es wird sehr schnell aus dem Opfer ein doppeltes Opfer, weil es dargestellt wird, als wäre es zu blöd gewesen, sich zu wehren oder zu gehen oder sowas. Das Opfer ist in dem Fall nicht gegangen, weil es ebenfalls keinen Zugang zu seiner Würde hat. Und es kann den Ausgang, also wie es aus der Situation herauskommt, nicht sehen. So, ich weiß, dass das jetzt erstmal für jemanden, der das nicht erlebt hat, ganz, ganz schwer vorstellbar ist. Ja, man kann ja immer sagen, du bist ja bei Verstand, also musst du doch wissen, dass du in der Situation gehst. Vor allen Dingen, wenn du das immer wieder erlebst. Du erlebst immer wieder Mobbing. Warum wehrst du dich nicht? Warum machst du nicht was dagegen? Also, für jemanden, der das nie erlebt hat, der soll vorsichtig sein, darüber zu urteilen, weil er das empfindungsmäßig nicht nachspüren kann, was in einem solchen Menschen vor sich geht. So, aber es ist ja de facto so, dass es unfassbar viele Menschen gibt, die, ich sag mal, bleiben wir mal bei dem Wort, auch wenn das nicht so gerne gehört wird, aber ich greife es einfach vielleicht genau deshalb auf, bei dem Wort Opfer, wenn diese Person gefragt wird, warum sie nicht gegangen ist, kann sie das oft nicht richtig erklären. Und dann gehen viele schnell dahin und sagen, ja, wie kann man denn so blöd sein? Und da wird es sehr, sehr kritisch, okay? Also ich weiß, wovon ich spreche, da ich selber jahrelang wirklich Gewalt, Verachtung, Abwertung und ähnliche Dinge erlebt habe. Und ich bin gewiss nicht dumm, ja? Also ich habe das jahrelang erlebt und ich habe mich das hinterher selber natürlich auch gefragt, warum bin ich denn nicht gegangen? Und man darf mit dieser Frage gegenüber anderen, aber auch gegenüber sich selber wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, weil wenn man sich selber noch die Schuld dafür gibt, so nach dem Motto, ich war wohl einfach zu blöd und bin nicht gegangen, anstatt nachzuforschen, warum jemand nicht scheinbar nicht gehen konnte. Es hat nichts mit Verstand und Intelligenz zu tun. So, sondern das, ich gehe da noch ein bisschen drauf ein, um das ein bisschen deutlich zu machen. Trotz, ich sage nochmal in Bezug auf das, was ich erlebt habe, trotz all meines Wissens, ja, also ich habe ja gerade gesagt, ich bin gewiss nicht dumm. Also ja, ich bin vielleicht nicht erleuchtet und ich bin, keine Ahnung, es gibt wesentlich schlauere Menschen als ich und vieles mehr. Also ja, ich bin zufrieden mit mir, aber es gibt mit Sicherheit Menschen, die was Wissen oder Intelligenz oder sonst irgendwas drauf haben, Sportlichkeit etc. noch viel, viel mehr drauf haben. Also Aber ich weiß, dass ich von mir sehr deutlich sagen kann, dass ich nicht dumm bin. So. Und trotz all meines Wissens habe ich damals keinen Weg gesehen, wie ich hätte aus dieser Situation von jahrelanger Gewalt, Verachtung und Abwertung, wie ich da hätte rauskommen können. Ja, im Gegenteil. Ich habe mir immer selber damals erzählt, dass ich ein Mensch bin, der immer an das Gute glaubt. Und ich habe gehofft, es würde einfach gut werden. So, das wurde es aber blöderweise nie. Im Gegenteil, es wurde, um ehrlich zu sein, es wurde immer schlimmer. Und das hat alles erstmal wirklich ganz, ganz wenig mit Intelligenz oder Wissen zu tun, sondern vielmehr mit einer vorhandenen oder eben auch nicht vorhandenen Verbindung zu sich selber und darüber hinaus mit einem Bewusstsein für die eigene Würde und natürlich im größeren Kontext auch die Würde des Gegenübers. So. Und natürlich können wir das ganze Thema Trauma, Nervensystem und so weiter damit einbeziehen, weil gewisse Triggersituationen einen Zustand hervorholen in einem, also das läuft nicht auf der Ebene des Verstandes, sondern eben meistens auf der Ebene des autonomen Nervensystems, wo bestimmte Dinge, von denen man sagen kann, eigentlich weiß ich das, auf die man dann keinen Zugriff mehr hat. Und dann gibt es einfach innere Reaktionen, die geprägt sind, zum Beispiel, wenn wir von Freeze, von Stagnation und so weiter sprechen, die einen in Situationen verharren lassen, die destruktiv sind für einen. Und da gibt es nicht die Idee von, ich sollte gehen, sondern dann gibt es vielleicht noch die Hoffnung, dass es irgendwie gut wird. Und wenn man dem ein bisschen lauscht und nachspürt, dann ist man ja schnell an dem Punkt, dass das eigentlich eine sehr kindliche Haltung ist. Ja, so Kinder, die Schlimmes erleben. Die machen sich vielleicht klein oder kauern sich irgendwo zusammen und hoffen, dass es bald wieder irgendwo gut wird. Ja, zum Beispiel, wenn die Eltern sich streiten oder so. Also da fällt im Grunde das innere System in ein sehr frühkindliches Verhalten, wo wir aber vom Verstand her einfach keinen Zugriff drauf haben. Von dem her mag ich an der Stelle einfach auch deutlich sagen, dass wenn uns ein Mensch begegnet, der immer wieder schlimme Dinge erlebt oder einmalig sehr schlimme Dinge erlebt in der Konstellation, dass er zum Beispiel gemobbt worden ist oder in irgendeiner Form auch Gewalt erlebt hat, hüte dich davor, einfach nur in so einem abwertenden Ton zu sagen, ja, warum bist du so bescheuert und bist nicht gegangen? Das verletzt doppelt. Wenn die Person hätte gehen können, wäre sie gegangen, glaub mir das. So. Also insbesondere da, wo ich sag mal auch Missbrauch geschieht, ja, also ganz egal, ob das emotional, verbal oder körperlich ist, wird ja immer wieder auch nicht nur zum Beispiel der Körper eines Menschen verletzt, sondern eben auch die Würde. Und gerade in diesem Bereich ist es immer so, dass das Gegenüber, also das Opfer, zum Objekt gemacht wird und manchmal kann man es sogar spüren, dass ein Mensch nicht fähig ist, also jetzt spreche ich von einem Täter, dass ein Mensch nicht fähig ist, einem auf Augenhöhe zu begegnen. Also er oder sie muss gefühlt, kannst du mal einfach so dein Umfeld so ein bisschen für dich auch checken. Es gibt Menschen, die, wenn man denen begegnet, die müssen gefühlt immer dafür sorgen, etwas dominanter zu sein, ein bisschen wichtiger als alle anderen, ein bisschen schlauer, ein bisschen, keine Ahnung, besser halt einfach irgendwie. Und ja, vielleicht ist es gut, einfach an der Stelle zu sagen, wer das nötig hat, der ist nicht mit seiner Würde verbunden und sieht in anderen eher wirklich ein Objekt. Also er sieht eher ein Objekt in dem anderen als ein ebenbürtiges Gegenüber. Das heißt, wenn wir einem Menschen begegnen, der irgendwie gefühlt nie wirklich auf Augenhöhe begegnen kann, dann sollten wir ein bisschen achtsam werden. Ja, also wenn du ein Gegenüber hast, was immer ein bisschen wichtiger und immer ein bisschen schlauer und immer ein bisschen intelligenter und so weiter sein muss und so gefühlt immer ein bisschen über Augenhöhe ist. Manche sind ja auch ganz krass über Augenhöhe, da ist das gar nicht mehr so zu übersehen. Aber es gibt ja auch welche, die machen das ganz intelligent und das ist gar nicht so offensichtlich, aber so ein ganz bisschen ist das immer nötig. Und ich behaupte da einfach, jemand, der das tut, also der genau das braucht, der ist einfach mit seiner Würde nicht verbunden und sieht andere einfach schlicht und einfach als Objekt. So. Und natürlich, jetzt kommen wir so ein bisschen in so eine Richtung Tabuthema, das möchte ich auch gar nicht ausdehnen, aber ich mag es einfach in den Raum stellen, weil ich das wesentlich finde. Ich mag nicht immer irgendwo Themen aussparen, weil man da nicht drüber spricht und wir alle gucken als Gesellschaft ständig weg. Insbesondere, wenn es um sexualisierte Gewalt und auch um Pornografie in den meisten Fällen geht, werden andere Menschen als reine Objekte benutzt. Ja, also um dieses Bild einfach nochmal zu erweitern, wie das eigentlich funktioniert, wie wir Menschen so miteinander umgehen, wie wir uns gegenseitig benutzen, herabwürdigen und ja, schlicht und einfach zu Objekten machen und was das für Spuren hinterlässt. Ich glaube, das brauche ich jetzt nicht ausführen, aber dass das Spuren von Gewalt und Verletzung hinterlassen muss, ist, glaube ich, jedem relativ klar. Es gibt also real sowas wie zwei Seiten, die beide aus Verletzung und Entwürdigung heraus entstehen. Ja, also diejenigen von uns, die als Täter agieren und die Entwürdigung als, wie könnte man das sagen, als Folge ihrer eigenen Verletzung weitergeben. Also sie haben selber, ein Täter hat selber irgendwann Entwürdigung erlebt, sonst würde er nicht zum Täter werden. Und er gibt die Entwürdigung als Folge der eigenen Verletzung weiter, macht andere zu Objekten und stellt sich über andere. Das ist die eine Seite. Und dann gibt es die andere Seite, das sind diejenigen, die aufgrund ihrer Verletzung für sie selber nicht wahrnehmbare Würde und Selbstachtung in Situationen nicht wahrnehmen können. Also es gibt einmal den, der zum Täter wird und weiter entwürdigt, und es gibt diejenigen, die zum Opfer werden und die aufgrund ihrer Verletzung ihre Würde und ihre Selbstachtung verloren haben und die dadurch, dass sie keinen Bezug zu ihrer Würde und zu ihrer Selbstachtung haben, immer wieder weiter entwürdigt, missbraucht und herabgewürdigt oder auch gequält werden. Also ja, es gibt die, die sich quasi dann über andere drüber stellen und selbst zum Täter werden, und es gibt die, und das wählen wir nicht von unserem Kopf so, sondern die Entscheidung, was funktioniert hat, um irgendwie weiterzukommen, das ist oft eine unbewusste Entscheidung in dem Sinne. Also man kann nicht sagen, ein Opfer wählt. Natürlich kann man sich selbstbewusst zum Opfer machen und gewisse Situationen ausnutzen. Davon rede ich jetzt aber nicht. Ich rede davon, von Menschen, denen das immer wieder passiert und die wirklich dastehen und sagen, ich habe keine Ahnung, wie ich in diese verflixten Situationen komme. Das zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben. Und überall werde ich einfach herabgewürdigt oder misshandelt oder gemobbt oder gequält oder geschlagen oder. Und ich finde es super wesentlich, dass wir aufhören, das zu verurteilen, weil wir keine Ahnung haben, wie es ist, da drin zu stecken. So, ich glaube, das war jetzt deutlich. Und ja, also diese beiden Seiten gibt es, und beide Seiten entstehen aus Verletzung. Beide Seiten entstehen schon vorhergehend aus Entwürdigung. Und es ist geradezu so ein bisschen wie so eine Spirale, ja, die nie endet, wenn wir nicht irgendwie Bewusstheit und Achtsamkeit in das Thema Würde, Selbstachtung und so weiter hineinbringen. Also wir dürfen nicht darauf warten, dass andere das tun, dass andere das Thema Würde in Ordnung bringen. Also womöglich die Politiker oder der Missbrauchstäter oder was auch immer. Wir dürfen da alle nicht drauf warten. Wir dürfen alle unseren Teil dazu beitragen, dass das Thema in unser Bewusstsein rückt und dass wir mit uns und auch mit Gegenüber, über die wir vielleicht mal eben viel zu schnell urteilen, dass wir da einfach auch achtsamer werden dürfen. Weil es braucht uns wirklich alle, dass wir in diesen Themen wach und informierter werden. So insbesondere darin, dass zum Beispiel, und das ist jetzt das große Thema dieser Folge und auch der vorhergehenden Folge, dass frühe Verletzungen wie zum Beispiel Bindungs- und Entwicklungstrauma in diesem Kontext oft einfach diese ja unsichtbare, aber wirklich ganz starke Auswirkungen haben kann, die wir rein vom Verstand weder verstehen noch heilen können. Ja, wenn wir uns mit Würde beschäftigen, also mit unserer eigenen Verletzlichkeit und mit unserer eigenen Verbundenheit wieder in Kontakt kommen, ich glaube, dann tun wir ganz sicher die ersten wesentlichen Schritte, die es hierbei braucht. Und achte mal darauf, ob dir in deinem Umfeld Menschen begegnen, die immer ein bisschen über Augenhöhe sein müssen. Dann sei da einfach sehr vorsichtig und achte darauf, inwiefern du vielleicht auch über Menschen urteilst, die immer wieder in schwierige, gewaltvolle, verachtende, misshandelnde Situationen reingeraten, wo man sagen könnte, die scheint aber auch alles dafür zu tun, dass ihr das immer wieder passiert. Sei vorsichtig mit solchen Aussagen, weil du keine Ahnung hast von dem, was in ihrem inneren System abläuft, weil sie tut das, also ich sage das nochmal in aller Deutlichkeit, ein Mensch, der schlimme Dinge immer wieder in verschiedenen Situationen erlebt, der tut das nicht, weil er Spaß dran hat. Der tut das nicht, weil er sich das bewusst aussucht. Da braucht es ein größeres Wissen um das ganze Thema Trauma und so weiter, um diese Dynamiken wirklich zu verstehen. Und da dürfen wir einfach wach, freundlich, zugewendet und aufmerksam werden, was das Thema Würde und Trauma anbetrifft. Das war mir an dieser Stelle einfach ein großes Anliegen. Wahrscheinlich könnte man Wochen oder Monate mit diesem Thema füllen. Das ist aber nicht der Ansatz hier meiner Podcast-Folge. Aber vielleicht habe ich dir ein paar Ideen mitgegeben für dein Leben, für deinen Alltag, da feiner, achtsamer mit dir und auch mit deinen Menschen um dich herum umzugehen. Und vielleicht auch, dass wir einfach gegenseitig mehr ein achtsames Auge aufeinander haben, wie es uns wirklich geht und was wir gegenseitig wirklich brauchen. In diesem Sinne, danke, dass du bis hier gelauscht hast. Ich wünsche dir eine ganz lebendige Zeit.